Good morning, this is Frankfurt.
Hello, Frankfurt. This is New York.
Good morning, New York. We're still waiting for more members to join the conference. We're still waiting for Paris. We're waiting for Tokyo. So please hold on a second.
Okay.
Hello, this is Frankfurt.
Bonjour, Frankfurt. C'est Paris ici.
Ah, bonjour, Paris.
Tagesgeschäft in einer Ratingagentur. Das Ratingkomitee versammelt sich am Telefon. Es ist das Gremium, das darüber entscheidet, ob ein souveräner Staat als erst- oder drittklassiger Schuldner öffentlich angesehen wird, ein Unternehmen als solide oder eine Geldanlage als spekulativ. Manchmal, nach der Sitzung dieser Gremien, beben Börsen und Politiker.
Die Schulmeister. Über die Arbeit der Ratingagenturen. Von Dani Patum.
In einem Hochhaus nahe des Hamburger Hauptbahnhofs befindet sich der Firmensitz der EOS-Gruppe. Glas dominiert und Großzügigkeit. EOS ist ein Inkasso-Unternehmen und Justus Hecking-Feldmann, verantwortlicher Geschäftsführer für die Finanzen.
Die EOS-Gruppe ist ein in 27 Ländern auf der Welt tätiges Unternehmen, das mit ungefähr 8000 Mitarbeitern Dienstleistungen im Bereich Forderungsmanagement mit Schwerpunkt erbringt. Das heißt, im Wesentlichen kümmern wir uns im Auftrag unserer Kunden darum, dass wir Außenstände von den Schuldnern der Kunden einziehen.
Zu den Kunden der Firma gehören DAX-Konzerne genauso wie Tankstellenbetreiber und Banken. Die frühere Mahnabteilung der Otto-Gruppe hat es in wenigen Jahrzehnten zu einer passablen Größe gebracht. Um sich vom teils schlechten Image der Branche als muskelbepackte, kieferbrechende Geldeintreiber abzuheben, gewährt die EOS-Gruppe einmal im Jahr einer Ratingagentur einen intimen Blick in ihre Bücher und die Unternehmensstrategie.
Ja, wir sind seit 2005 geratet. Wir haben uns entschieden für die Euler Hermes Rating GmbH. Die Euler Hermes ist ein europäisches Haus. Im Vergleich zu den drei großen Ratingunternehmen, die aus Amerika kommen, Moody's, Standard & Poor's und Fitch. Wir haben ein A-Rating erhalten, das auch stabil seit 2005, und ein A-Rating signalisiert dem Gläubiger des Unternehmens, dass die Wahrscheinlichkeit, sein Geld zurückzubekommen, sehr hoch ist. Ich sehe das in den Ländern, in die wir jetzt expandieren. Die Kunden wollen zunehmend wissen, wie seriös, wie solide sind Unternehmen geführt. Und diesen Kunden bestätigt das Rating, dass EOS ein solider und seriöser Geschäftspartner ist.
Rating als Aushängeschild und vertrauensbildende Maßnahme, aber auch als Kostensenker. Denn die EOS-Gruppe selbst leiht sich Geld am Kapitalmarkt und kauft davon faul gewordene Kredite auf. Je besser folglich ihr Ruf in der Geschäftswelt, desto weniger Kreditzinsen muss das Unternehmen zahlen. Für den Geschäftsführer Hecking-Feldmann ist deshalb das Rating, das bis zu 50.000 Euro im Jahr kostet, eine gute Investition.
Firmen wie das weltweit tätige Inkasso-Unternehmen vertrauen darauf, dass die Mitarbeiter der Ratinggesellschaften verantwortungsbewusst und frei von Interessen Dritter arbeiten, wie die selbstsüchtiger Vorgesetzter und mächtiger Anteilseigner, damit ihre Einschätzungen sachlich richtig und wahrheitsgetreu sind. Auch für Investoren ist das letztlich entscheidend. Aber ist dem so?
My name is Mark Froby. I'm a lawyer. I live and work here in New York City.
Der junge Anwalt Mark Froby sitzt im Juni 2010 nervös vor der Untersuchungskommission des US-Kongresses. Sie will herausfinden, was die Finanzkrise 2007 ausgelöst hat. Dafür untersucht die Kommission auch die Rolle der Ratingagenturen. Mark Froby spricht für Moody's Investor Service. Sie gehört, wie die Erzrivalen Standard & Poor's, einflussreichen US-Fonds. Das sind zum Beispiel die Capital Group und BlackRock. Und auch Großinvestor Warren Buffett hält über seine Fondsgesellschaft Berkshire Hathaway Anteile an Moody's und Standard & Poor's. Froby war bis 2007 als leitender Analyst zuständig für hochriskante Anlagepapiere. Er schildert Moody's als Firma mit umsichtiger Analysekultur. Diese habe sich allerdings mit dem Börsengang im Jahr 2000 radikal geändert.
Moody's senior managers were first able to begin receiving compensation in the form of stock options and other interests directly in Moody's Corporation.
Moody's leitende Manager wurden damit erstmals in die Lage versetzt, Aktienoptionen zusätzlich zu ihrem Gehalt zu bekommen. Unter dem Vorwand, Moody's geschäftsfreundlicher zu machen, setzten die leitenden Manager eine radikale Veränderung der analytischen Kultur in Gang, die auch die Ratings hochgradig beeinflusste.
Das Management habe fortan die Analysten genötigt, gegenüber Investmentbanken Gefälligkeitsnoten zu vergeben, berichtet Froby. Denn die hatten gerade ein neues Geschäftsfeld entdeckt. Sie bündelten Kredite von wenig solventen Hausbesitzern und verkauften sie als Anlagepakete in die Welt. Allein Moody's soll zwischen 2000 und 2007 pro Tag 30 solcher enorm komplexen Pakete mit den höchsten zu vergebenden Bonitätsnoten ausgestattet haben. Dabei erhalten die gewöhnlich nur Staaten. Die Papiere trugen damit das Prädikat ausfallsicher.
Als ich Moody's verließ, bestand die größte Angst eines Analysten darin, etwas zu tun, das den Aktienkurs von Moody's gefährdet oder den Ertrag mindert und er deshalb entlassen wird. Man hörte von Gruppen von Analysten, die ihren Job verloren hatten, nur weil sie Risiken akkurat beschrieben hatten. Wie das Management die Firmenkultur so verändern konnte? Die Ratinganalysten, vor allem die für Finanzprodukte, wurden umerzogen. Die Anwendung der neuen Kultur wurde belohnt. Wer sich sträubte, wurde bestraft. Außerdem signalisierte das Management den Investmentbankern, dass es sich notfalls gegen die eigenen Analysten stellen würde.
Ohne die Bestnoten der Ratingagenturen hätten Banken, Hedgefonds, Versicherer und Pensionskassen ihre Milliarden niemals in die zweifelhaften Anlagepakete investiert, schreibt die US-Kommission in ihrem Abschlussbericht. Ihr Fazit? Die Ratingagenturen waren der Wegbereiter für den Kollaps des weltweiten Finanzsystems 2008. Und sie haben vor der Krise mit ihren gefälligen und falschen Prognosen Milliarden verdient.
In die Parade ist den großen US-Ratinggesellschaften niemand gefahren. Keine Aufsichtsbehörde hat ihre Urteilsfindung hinterfragt. Keine Zentralbank die Folgen abgeschätzt. Nicht in den USA, nicht in Europa und Asien. Sie waren nicht zuständig. Die Politiker in den USA und später auch in Europa haben es unterlassen, das Geschäftsmodell der Agenturen zu prüfen, sie zu kontrollieren und zu regulieren.
Auskunft über ihre Arbeitsweise geben Ratingagenturen nur äußerst spärlich und ungern. In Deutschland ist der Börsen- und Bankenstandort Frankfurt das Machtzentrum der Notengeber. Drei mit Hauptsitz in New York und London dominieren die Branche weltweit. Standard & Poor's, Moody's, Investors Service und Fitch Ratings.
In einem der schicksten Glastürme in der Frankfurter City residiert die älteste Agentur Standard & Poor's. Ihre Geschichte reicht 150 Jahre zurück. Hoch oben im 27. Stock des Glasturms befindet sich das Büro von Moritz Krämer.
Ich bin bei Standard & Poor's zuständig für die Staatenratings, die sogenannten Sovereign Ratings, für den Bereich Europa, Nahost und Afrika.
Der promovierte Volkswirt durchleuchtet seit 10 Jahren die Staaten Europas, auch Deutschland. Der 45-Jährige kommt in Jeans und Polohemd zum Interview in den Konferenzraum. Bereits anwesend, die Pressesprecherin. Vor der ersten Frage weist sie mit Nachdruck darauf hin, dass nur Sachfragen beantwortet werden.
Ein Rating ist eine ganz einfache Sache eigentlich,
setzt Direktor Moritz Krämer an.
Ein Rating ist letztendlich nichts anderes als eine Meinung bezüglich der Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Schuldner seine finanziellen Verbindlichkeiten vollständig und zeitnah bezahlen kann. Das ist es, mehr nicht.
Sachlich richtig und wahrhaftig soll diese Meinung sein, so die Erwartungshaltung. Trauen die Schulmeister einem Staat zu, dass er in den nächsten 2 Jahren seine Kredite bedienen und zurückzahlen kann, erhält er eine gute Note, im Idealfall zumindest. Geldgebern zeigt das, mit diesem Schuldner ist gut Geschäfte machen. Eine schlechte Note dagegen bedeutet, das Geld könnte weg sein. In diesem Fall verlangen Investoren hohe Zinsen. Sie möchten entschädigt werden für einen möglichen Verlust. Siehe Griechenland, siehe Spanien.
Es gibt also im Gegensatz zur Schule, gibt es hier wesentlich mehr Graustufen. In der Schule geht es von einer 1 sehr gut bis 6 ungenügend. Bei Ratings haben sie diese Buchstabenkombination, das geht von dreifach A, das ist also höchste Bonität, bis zu dreifach C, Doppel C. Nicht? Und dann gibt es dazwischen noch die Ausblicke, wo selbst bei einem bestimmten Ratingsniveau eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Rating mittelfristig möglicherweise runter- oder hochgesetzt wird.
Dreimal A vergibt Standard & Poor's an extrem leistungsfähige Schuldner, gewöhnlich nur an Nationen. Bei zwei Bs wissen Investoren, es handelt sich um eine spekulative Geldanlage. D steht für Default, Zahlungsausfall. Die Konkurrenz nutzt ähnliche Buchstabenkombinationen. Mehr als 110 Länder bewerten Standard & Poor's und Moody's zurzeit. Fitch Ratings deutlich weniger. Dazu zehntausende Unternehmen und Versicherungen weltweit. Versicherungen setzen auf die Einschätzung der Agenturen, um Kunden zu signalisieren, deine Lebensversicherung ist bei uns gut aufgehoben. Firmen dagegen wollen mit dem Rating Investoren anlocken, damit sie beispielsweise eine Fabrikhalle bauen können. Ein enormer Umsatzbringer sind außerdem Ratings für solche Bankenanlageprodukte, die die Finanzkrise erst möglich gemacht haben. Bei ihnen schätzen die Agenturen ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit liegt, dass das investierte Geld futsch sein könnte.
Letztlich geht es also immer für Geldanleger, also Banken, Pensionskassen, Hedgefonds, Versicherungen und Privatanleger um die Fragen: Wem gebe ich mein Geld und erhalte ich es auch zurück? Ratings helfen Investoren, Antworten darauf zu finden. Sie nehmen Arbeit ab. Allerdings zahlen nicht die Investoren für ein Rating, denn sie haben es nicht in Auftrag gegeben. Auftraggeber sind diejenigen, die Geld brauchen, wie souveräne Staaten, um ihre Milliardendefizite zu finanzieren, oder Firmen, um zu expandieren, oder Banken, um ihre Finanzanlagen zu verkaufen. Ein Interessenkonflikt. Denn gute Noten bedeuten zufriedene Auftraggeber. Von zufriedenen Investoren ist nicht die Rede. Direktor Moritz Krämer von Standard & Poor's sieht darin kein Problem und verweist auf Griechenland.
Natürlich sind wir angewiesen darauf, was die Regierung uns zur Verfügung stellt. Die analytische Aufgabe besteht nicht zuletzt darin, hier die richtigen Fragen zu stellen. Und das bedeutet, dass wir in regelmäßigen Abständen in Athen in diesem Fall mit einem Team von mindestens 2 Leuten auftauchen und dann mit Regierungsvertretern, aber auch Vertretern außerhalb des offiziellen Sektors uns unterhalten. Dieser interaktive Prozess ist ein ganz entscheidender Faktor bei der Produktion des Ratings.
Nicht alle bewerteten Länder aber geben ein Rating in Auftrag. Einflussreiche Wirtschaftsnationen wie Deutschland und Frankreich werden gratis benotet. Die anderen zahlen Hunderttausende Euro pro Jahr dafür.
In der Regel betreuen 2 Analysten ein Unternehmen oder Land, meist über Jahre hinweg. Basis der Ratings sind umfangreiche Kriterienkataloge. Bei Unternehmen sehen sich die Analysten Bilanzen an, Informationen zu Wettbewerbern, Umsatz- und Expansionsziele, die Ausbildung der Belegschaft, das Management. Bei Staaten wird die nationale Wirtschaftsstruktur durchleuchtet, die Handelsströme, die Staatsverschuldung, die Rolle der Notenbank. Besonders wichtig bei Ländern sei zudem das politische System, sagt Moritz Krämer von Standard & Poor's.
Inwieweit ist ein politisches System geeignet, kurzfristig möglicherweise notwendige Maßnahmen umzusetzen, um Zahlungsrisiken zu dämmen, entweder innerhalb des Parlaments oder noch besser natürlich innerhalb der Gesellschaft. Das können Steuererhöhungen sein, aber wir würden da jetzt keine Ratschläge geben.
Die umfangreichen Datensammlungen verdichten die Teams dann mit mathematischen Modellen und eigenen Bewertungen zu einer Einschätzung, wie zahlungsfähig das betrachtete Land oder Unternehmen in den nächsten Jahren sein wird. Das letzte Wort hat schließlich ein ausgewählter Kollegenkreis, das sogenannte Rating-Komitee.
Hier haben Sie immer eine ungerade Anzahl von Personen. Jeder Analyst, der stimmberechtigt ist, hat also eine volle Stimme. Deswegen sind es meistens 5 oder 7, manchmal auch 9 Analysten, die in der Regel eigentlich immer über eine Telefonkonferenz zusammengeschaltet sind und dann aus den verschiedenen Büros sich einwählen.
Gewöhnlich treffen sich die Komitees einmal im Jahr, um ihr Urteil zu fällen oder auf den neuesten Stand zu bringen, ganz gleich ob für einen Global Player, eine mittelständische Gesellschaft oder einen Staat. Ändert sich allerdings an den zugrunde liegenden Daten etwas Wesentliches, bricht etwa das Wirtschaftswachstum ein, bespricht sich das Komitee unterjährig. Diese Urteilsfindung läuft bei allen großen Ratingkonzernen sehr ähnlich ab.
Wirklich nachprüfbar ist der Ratingprozess nicht, bei keiner Agentur. Zwar müssen sie seit kurzem erklären, auf welchen Kriterien ihre Prognosen basieren und welche Methoden sie anwenden. Das tun sie auch, aber ausschließlich in englischer Sprache. Was sie nicht publizieren, ist die Gewichtung der selbst festgelegten Kriterien. Zählt zum Beispiel eine volle Kasse mehr als die Firmenkultur? Und wie gehen die Agenturen damit um, wenn für ein kompliziertes Papier wichtige Informationen fehlen?
Auch beim beruflichen Werdegang ihrer Mitarbeiter halten sich die Agenturen bedeckt. Markus Krämer von Standard & Poor's weicht mehrfach aus, sagt nur:
Wichtig ist, was für Erfahrungen die Leute mitbringen.
Welche erfordert, sagt Krämer nicht. Dabei betonen die Agenturen, dass die Sachkenntnis ihrer Analysten mehr zähle als die Ergebnisse der mathematischen Modelle. Was keiner aussprechen will? Man kennt sich in der Branche, untersucht im Zweifel die früheren Arbeitgeber und die künftigen, wie Banken und Industriekonzerne. Denn Ratinganalysten bleiben ihrer Agentur nur etwa 8 Jahre treu. Dann ziehen sie weiter, zur Konkurrenz, einer Regierungsbehörde, einer Bank. Keine idealen Voraussetzungen, um sich eine unabhängige Meinung zu bilden. Dazu kommt, Ratinganalyst ist kein Ausbildungsberuf. Ottmar Schneck kritisiert das seit langem. Er ist Dekan und Professor für Banking, Finance and Risk an der European School of Business der Hochschule Reutlingen und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Ratingindustrie.
Wenn jeder Klempner und ich sag mal frech Hundefriseur eine Ausbildung braucht und das Wort Ratinganalyst nicht mal geschützt ist, geschweige denn eine Ausbildung existiert, dann kann ich das absolut nicht nachvollziehen. So einfach kann man eben Rating durch Learning by Doing, glaube ich, nicht betreiben. Es gibt genügend Hochschulen, die in der Lage wären, oder in Stuttgart gibt es diese RaFin, die das ausbildet, in Berlin gibt es den Deutschen Steuerberaterverband, der eine Fachberaterausbildung in seinen Gremien beschlossen hat. Curriculas gibt's. Man muss nur, denke ich jetzt irgendwann mal, weil es die großen Agenturen eben nicht freiwillig machen, mit der EU-Kommissionskeule kommen und sagen, also ihr braucht eben zertifizierte Analysten, vorher geht kein Urteil raus.
Die Mängel der Branche sind also erheblich. Die Agenturen vergeben Gefälligkeitsnoten und fehlerhafte Ratings. Sie pflegen eine undurchsichtige Arbeitsweise, verschweigen finanzielle und personelle Verflechtungen sowie Interessenkonflikte. Mängel, die seit langem bekannt sind. Dennoch konnten die drei US-Gesellschaften bei Investoren das Vertrauen ausbauen und den Markt unter sich aufteilen. Standard & Poor's und Moody's beherrschen jeweils 40% des Ratingmarktes, Fitch etwa 10%. Ihre Gewinne sind immens. Von einem verdienten Dollar blieben im vergangenen Jahr bei Standard & Poor's und Moody's jeweils etwa 40 Cent Gewinn übrig, vor Steuern. Bei Fitch immerhin noch 30 Cent. Gut geführte Firmen in einem lebhaften Wettbewerbsumfeld kommen auf höchstens 6 Cent Gewinn.
Es sei eine schleichende Entwicklung zur Dominanz gewesen, erklärt Andreas Hausch, Professor für Investition und Finanzierung an der Technischen Universität Freiburg. Begünstigt vor allem von der US-Politik.
Ein sehr wichtiger Einschnitt war dann auch die Tatsache, dass schon relativ früh, nämlich so in den 1930ern, die Politik bzw. die Regulierungsbürokratie diese Ratings in Dienst genommen hat. Dass man gesagt hat, das, was wir Banken erlauben und verbieten oder anderen Finanzdienstleistern, machen wir unter anderem von Ratings abhängig. Und an der Stelle musste man dann mal sagen, wessen Ratings dafür eigentlich eine Rolle spielen dürfen. Und damals, also in den 30ern, hat man dann erstmals gesagt, gut, wir nehmen jetzt nicht jedes Ratingbüro, sondern nur dieses oder jenes und hat damit so erstmals einen gewissen elitären Club geschaffen. Unter diesen Agenturen gab es dann personelle Verquickungen und man hat sich da gegenseitig was abgeschaut und abgenommen. Es war dann immer wieder so, dass sich Büros oder Agencies, dass die sich immer wieder zusammengetan haben. Und auf diese Art und Weise ist die Zahl dann immer sehr, sehr klein geblieben bis heute.
Denn um als Ratingagentur von der US-Börsenaufsicht SEC anerkannt zu werden, ist die Akzeptanz bei Investoren mitentscheidend. Das heißt, ohne Reputation keine Zulassung. Ohne Zulassung ist es aber schwer, Kunden von sich zu überzeugen und eine Reputation aufzubauen. Ein Teufelskreis.
Der internationale Durchbruch gelingt dem elitären US-Club Anfang der Jahrtausendwende. Die Europäische Union ändert die Regeln für Banken und Versicherungen. Stichwort Basel II. Wie viel eigenes Kapital eine Bank als Sicherheitspolster haben muss, ist seit 2006 von den Ratings der drei Marktführer aus den USA abhängig. Außerdem dürfen Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke nur noch in solche Staatsanleihen investieren, die ein bestimmtes Rating tragen. Selbst die Europäische Zentralbank nimmt von den Banken nur Wertpapiere mit einem A-Rating von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's in Zahlung.
Paradoxerweise überträgt die Politik 2006 also einen Großteil ihrer Kontrollaufgaben im Finanzsektor an Privatfirmen, die sie selbst nicht kontrollieren lässt. Dabei hat die Internationale Vereinigung der Wertpapieraufsichtsbehörden 2 Jahre zuvor die Mängel der Branche umfangreich kommentiert und Verhaltensregeln vorgeschlagen, wie mehr Transparenz und das Benennen von Interessenkonflikten. Europas Politiker schieben das beiseite. Professor Andreas Horsch.
Ratings waren für den Zweck, für den die Politik sie dann verwendet hat, nicht gedacht. Die waren gemacht für private Anleger, um sie bei ihrer Entscheidung zu unterstützen. Und sie waren nicht dafür gedacht, die staatliche Aufsicht über Finanzdienstleister durchzuführen. Und wenn ich ein solches Instrument dafür dann nutze, möglicherweise zweckentfremde, dann muss ich mich ja auch den Vorwürfen stellen, wenn sich dann eben im Nachhinein herausstellt, dass die Beaufsichtigung auf dieser Basis nicht so gut funktioniert hat. Ein Kardinalfehler ist eben auch gewesen, dass sich viel zu viele viel zu unkritisch auf diese Agenturen verlassen haben.
Sogar oftmals blind verlassen haben, stellt die Untersuchungskommission des US-Kongresses in ihrem Abschlussbericht zu den Ursachen der Finanzkrise fest. Dass es auch anders geht, will Markus Krall beweisen. Der 49-Jährige ist seit einem Jahr auf Werbetour durch Europa. In Deutschland führt er vor allem am Bankenstandort Frankfurt viele Gespräche, zum Beispiel in der Börse. In seinem Laptop immer dabei die Präsentation einer europäischen Ratingagentur, die den großen drei die Stirn bieten soll. Krall ist Partner der Unternehmensberatung Roland Berger.
Der Grundgedanke unserer europäischen Ratingagentur-Konzeption ist, dass wir die Probleme damit lösen wollen, die wir erkannt haben im Ratingmarkt. Und diese Probleme beziehen sich in erster Linie auf die Frage der Interessenkonflikte. Die Ratingagentur wird von einer Stiftung getragen, die als private Non-Profit-Stiftung organisiert sein wird. Das heißt, es wird keine Gewinnerzielungsabsicht geben. Das ist aus unserer Sicht ein wesentlicher Punkt, um Unabhängigkeit sicherzustellen und um sicherzustellen, dass die ganze Organisation, die Incentivierung, die Bezahlung der Mitarbeiter sich ausschließlich an der Qualität des Ratings orientiert.
Für Markus Krall soll die Rating-Stiftung zudem radikal transparent arbeiten.
Sie wird im Prinzip alles, was sie tut, im Internet veröffentlichen. Sie wird ihre Modelle veröffentlichen, sie wird die Faktoren, die da reingehen, veröffentlichen, die Gewichtung der Faktoren, die Statistiken, die da reinfließen, die Daten, die im Rating verwendet werden, den Prozess, die einzelnen Prozessschritte des Ratings und seine Zwischenergebnisse. Und zwar nicht erst im Nachhinein, sondern während das Rating schon erstellt wird. Es sollte klar sein, jeder Ratingprozess mit vollster Transparenz zu jedem Zeitpunkt, einschließlich solcher Dinge wie die Lebensläufe der Rating Analysten, damit der Markt selber identifizieren kann, ob da vielleicht Interessenkonflikte lauern, die die Gesellschaft selber gar nicht gesehen hat.
Und die Stiftungsagentur soll für Fehlleistungen haften.
Nicht dafür, dass ein Rating im Nachhinein falsch ist, wohl aber dafür, wenn ein Rating grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich falsch durchgeführt worden ist.
Markus Krall plant die Revolution. 30 Großinvestoren sucht er dafür, die jeweils 10 Millionen Euro Startkredit bereitstellen, den die Agentur später zurückzahlt. Macht 300 Millionen Stiftungskapital.
Wir sprechen an große Versicherungskonzerne, weil die natürlich auch als Investoren ein Interesse dran haben an einem funktionierenden Ratingmarkt. Wir sprechen an Kreditinstitute und wir sprechen an Börsen, aber auch IT-Provider oder Informations- und Datenversorger für die Kreditmärkte. Das ist relativ breit gestreut. Da wir in ganz Europa unterwegs sind, gehen wir davon aus, dass es etwa 100 Institutionen gibt, die in Frage kämen.
Noch verhandelt Krall, obwohl er Ende März den Gründungsvertrag schon vorzeigen wollte. Bereits einmal, 1991, wurde speziell in Deutschland über eine europäische Ratingagentur nachgedacht und auch die Projektgesellschaft Rating gegründet. Nur 2 Jahre später stellte sie ihre Arbeit aber wieder ein.
Dabei erscheint heute eine Neugründung aussichtsreicher. Die etablierten Ratinggesellschaften haben den Nimbus der Unantastbarkeit verloren, weil sie vor keinem Crash der jüngeren Geschichte gewarnt und die Finanzkrise mitverursacht haben. Sie stehen offen in der Kritik. Vor allem aber ist EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier entschlossen, wenigstens einen Teil der Mängel der Branche auszumerzen. Seit Herbst 2009 müssen sich auf seine Initiative hin Ratingagenturen in der EU registrieren lassen. Wichtigste Auflage: ein jährlicher Transparenzbericht, der Interessenkonflikte benennt, über Besitzverhältnisse und die 20 größten Kunden informiert. Vorzulegen bei der neu gegründeten EU-Wertpapieraufsicht ESMA. Rating-Spezialist Ottmar Schneck von der Hochschule Reutlingen.
Dieser Transparenzbericht ist eben nicht öffentlich. Da hätte ich aber gar nichts dagegen, wenn man das so machen würde. In jedem Fall sind es jetzt nicht mehr nur Glaskugeln, sondern müsste eigentlich eine ESMA jetzt so viel Material haben, um diese 14 registrierten Agenturen genau zu kennen. Genau zu kennen, wie sie ticken, wie die Prozesse laufen, wie die Modelle sind.
Binnenmarktkommissar Barnier reicht das aber nicht. Im vergangenen November hat er einen weit ambitionierteren Gesetzesentwurf präsentiert. Ratingunternehmen sollen demzufolge künftig für Fehlurteile haften, ihre Preispolitik und wirtschaftliche Verpflichtungen offenlegen und eine einheitliche Ratingskala nutzen. Und Barnier will die Finanzmarktteilnehmer zwingen, nicht mehr jahrelang dieselbe Ratingagentur zu beauftragen und bei komplexen Finanzprodukten ein zweites Rating einzuholen. Professor Schneck begrüßt das.
Dass es ein Rotationsprinzip gibt, das ist das Wesentlichste, dass eben eine Agentur maximal 3 Jahre lang ein Rating für ein Objekt abgeben darf. Danach muss eben der Auftragnehmer auch die Agentur wechseln. Das wird Wettbewerb schaffen. Zweitens werden für manche Structured Finance Produkte, also bestimmte Finanzprodukte, die auch schwer durchschaubar sind, 2 Meinungen nötig sein. Second Opinion, das finde ich auch klasse. Und am Ende ist eben das Ziel mehr Transparenz, mehr Wettbewerb. Ich hoffe schwer, dass unser Kommissar stabil bleibt und standfest und das so durch das EU-Parlament geht. Wäre schade, wenn das nicht gelingt.
2 entscheidende Interessenkonflikte lässt aber auch Barnier unangetastet. Das Gewinnstreben der Privatkonzerne und ihr Auftragsmodell, wonach die benoteten Auftraggeber zahlen. Frühestens Ende des Jahres, heißt es, geht der neue Gesetzentwurf ins EU-Parlament. Während über gigantische Rettungsschirme im Schnelllauf entschieden wird, muss die Kontrolle der Ratingkonzerne warten. Das räumt der Zunft Zeit ein, Stimmung dagegen zu machen. Und sie nutzt sie, schickt ihre Manager zu Verbänden, Journalisten, Politikern. Mit Erfolg. Die Gegenargumente türmen sich bereits jetzt zu einer Welle auf. On top 2 immer gleich aufgeführte Argumente, ob vom Europäischen Bankenverband, der deutschen Versicherungswirtschaft oder vom Bundesverband der deutschen Industrie. Das Rotationsprinzip ist abzulehnen und die zweite Meinung für strukturierte Anlageprodukte ebenso. Weil damit erhebliche Gefahren für die Qualität der Ratings einhergingen und sie mit erheblichen Kosten verbunden wären. Eine schlüssige Begründung der Einwände liefert keiner.
Transparenz, so viel ist klar, schafft Vergleichbarkeit, erschwert Manipulationen und gefällige Noten und legt Abhängigkeiten offen. Das Rotationsprinzip böte kleinen Agenturen eine Chance und das Zweitrating hätte das Zeug dazu, die Flut der komplexen Finanzprodukte und somit Risiken einzudämmen. Für die großen 3 US-Ratingunternehmen wäre damit aber die Zeit der Megagewinne und Großgehälter vorbei.
Die Schulmeister. Über die Arbeit der Ratingagenturen. Ein Feature von Dani Patum. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Thomas Holländer und Corbinian Frenzel. Ton Alexander Brennecke. Regie Roswitha Graf. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012. Audios, Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragensendungen finden Sie im Netz unter deradio.de.